Hey, können wir bitte, was ist jetzt da los? Können wir bitte, bevor ich anfange, der Band einen riesen Applaus geben? Ihr Wort. Hey, so Hammer! Woo! Hey, danke viel, viel, viel tausendmal. Weil ganz ehrlich gesagt, also furzviertel trocken hier auf der Bühne oben müssen anfangen zu schwätzen, das würde ich nie und nimmer wählen, weil wenn keine Musik da ist. Band, Worship ist so eine Speerspitze, die einfach die Herzen aufmacht und ihr seid eine Hammerband. Ehrlich, ey, mega, danke viel, viel mal. Ja, ich wohne in Rapperswil, bin volontärmässig unterwegs im ICF Zürich, wie es der Thomas schon gesagt hat, und ich möchte euch meine Familie noch schnell kurz vorstellen. Mein Mann und meine zwei Kinder. Mein Mann ich bin mit meinem Mann seit 26 Jahren zusammen. Und der Nikolas ist 18 und Gina 16. Der Nikolas macht eine Lehre als Polydesign 3D im Mano und Gina auf der Stadt Rappi macht sie das KV. Und wenn ich euch so anschaue, dann denke ich, wow, so cool, so viele junge Menschen da. Und ich liebe junge Menschen, weil eben, gerade so Teenager oder eben junge Menschen, es sind ja nicht alles Teenager drin, wir haben ja auch noch Ältere da, aber es ist einfach ein riesen Privileg, dürfen zu euch schwätzen, weil ihr sind eigentlich die, die jetzt vorpreschen. Ihr sind die, die die Alten so wie mich ablösen. Und das ist gut so, das ist mega. Und darum fühle ich mich so geehrt, dass ich darf zu euch schwätzen. Und ich habe gebetet, wirklich, dass das, was ich heute Abend sage, dass das in euer Herzen reinrutscht und dass ihr umsetzen könnt, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Weil ich habe ein Open Topic mitgebracht und ich möchte dich ermutigen heute Abend, dass du mutige Schritte machst, um für dich selber einzustehen, aber auch für dein Umfeld, für deine Nachbarschaft, für dort, wo du im Job, im Beruf, wo auch immer du steckst, ob auf der Straße, wo auch immer. Gott hat uns berufen. Er hat uns berufen zur Freiheit. Und das wollen wir erleben, an uns selber. Aber wir wollen es auch sehen in unserem Umfeld. Und darum ist es mega cool, eben das Gebetszelt, die Stiftshütte, das Prayer, die Prayer Weekend, das wir jetzt hier hatten. Für uns selber, aber auch für die Stadt. Ich meine, das ist einfach bombastisch. Hey. Und ja, Thomas, du bist einfach ein mega super Typ. Und ja, ein genialer Leiter, ehrlich, also unter dir würde ich auch noch gerne... Genau, Applaus für den Thomas, hey. Unter dir würde ich auch noch gerne arbeiten. Also, fangen wir an. Und zwar möchte ich euch zuerst mitnehmen in eine Geschichte, ein bisschen im Vorfeld, bevor wir dann wirklich im Bibeltext eintauchen, damit ihr wisst, was so ein bisschen vorher passiert ist. Und wir befinden uns im Alten Testament, nämlich zur Zeit von Mose, wo Gott der Mose gebraucht hat, um ein Millionenvolk aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung rauszuführen. Der Mose hat das gemacht. Gott hat ihm und seinem Volk versprochen, ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt, in ein Land, wo ich euch geben will, wo sensationell und gut ist. Und das Privileg, das Volk dort reinzuführen, hat aber nicht der Mose gehabt, sondern dann schlussendlich sein Nachfolger, der Josua. Und der Josua hat das Volk dann in das Land Kanaan eingeführt. Sie haben Städte eingenommen, sie haben ganze Gebiete eingenommen und sie haben die Völker, die dort gelebt haben, haben sie vertrieben. Jetzt ist es aber so, im Laufe der Zeit ist es leider wieder so gekommen, dass Israel wieder unterdrückt worden ist von einem fremden Volk, nämlich von den Philister. Und das war eines von diesen Völkern, die sie einst auch noch dazumals vertrieben haben aus dem verheißenen Land. Also die Philister kommen, unterdrücken Israel, stellen überall ihre Wachposten auf und kontrollieren Israel aufs Schärfste. Jetzt, der Jonathan, das ist der Sohn vom allerersten König, den Israel überhaupt hatte, vom König Saul. Also der Jonathan, der hat die Schnauze gestrichen voll. Von dem jahrzehntelangen mittlerweile wieder unterdrückt sie von diesen Philister. Und er macht etwas. Er geht und greift einen Wachposten an. Und durch seine Tat, die sich in Windeseilen im ganzen Land umspricht, haben die Philister einen Grund, um jetzt gegen die Israeliten zu kämpfen. Und sie sagen sich, hey, jetzt zwingen wir die Israeliten in die Knie, jetzt machen wir sie alle, jetzt vernichten wir sie. Und Die Israeliten sind gezwungen, ein Heer aufzustellen. Sie lagern in Geba und die Philister haben sich aufgestellt in Michmas. Das sehen wir dann nachher noch. Und es ist eine Frage der Zeit, bis der Krieg anfängt. Der König, ein König allgemein, der hat eine Aufgabe. Und zwar hat er eine Aufgabe, sein Land, sein Volk zu schützen. Und der Saul, der steht vor einer riesigen Herausforderung, weil der Punkt ist, er hat nur noch 600 Männer. Alle anderen sind davon gerannt, weil sie Angst haben, haben sich in Löcher und in Höhlen verkrochen. Und er hat keine Waffe. Weil, sehr clever von den Philister, sie haben das Eisenmonopol, also das Eisenmonopol genau, haben sie an sich genommen. Und sie haben den Israeliten verboten, das Handwerk vom Schmied auszuführen. So also hat nur der König und sein Sohn, der Jonathan, eine Waffe gehabt. Alle anderen Krieger hatten keine Waffe gehabt. Und wie willst du in einen Krieg ziehen mit 600 Männern und keine Waffe? Das sieht relativ schlecht aus für Israel. Also, wir befinden uns jetzt in dem Lager der Israeliten. Und der Jonathan, der hat eine zündende Idee. Ihm ist es nämlich langweilig. Und er hat eine Idee, dass er wieder, wie schon mal, einen wachbarsten Gott angreifen kann. Und jetzt tauchen wir in eine Bibelstelle rein, die recht lang ist. Aber bleib dran, weil es ist unglaublich spannend und es will dir ganz viel sagen, okay? Also, wir lesen, wir fangen an in 1. Samuel 14, 1 bis 15. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater sagte Jonathan nicht, was er vorhatte. Saul und die 600 Männer, die bei ihm waren, lagerten am Rand des Gebietes von Gibea und unter dem Granatapfelbaum in Migron. Um zu dem Posten der Philister zu gelangen, musste er, also der Jonathan, einen Weg zwischen zwei Felsklippen entlang gehen. Die eine nannte man Bozetz und die andere Senne. Die nördliche Klippe befand sich gegenüber von Michmas, die andere im Süden gegenüber von Geba. Also das ist eine Luftlinie von ca. 2,5 Kilometern, dass man wissen, ungefähr die Distanz. Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder wenige Krieger hat. Tu, was du für das Beste hältst, antwortete der Waffenträger. Ich bin an deiner Stelle, an deiner Seite, was immer du vorhast. Hey, cool, mega loyaler Typ. Gut, meinte Jonathan. Wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen, bleibt hier, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinen Waffenträger entgegen, kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Wow, da kommt blanker Hohn entgegen. Nicht, spüre das, wenn das nur kein Fehler ist. Komm, klettere hinter mir, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf, da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht vom Jonathan und von seinem Waffenträger. Und du siehst, das ist eine recht steile Wand. Und du merkst jetzt auch, da oben du siehst die Philister und die haben höhnisch gesagt, hey, kommt doch rauf, wenn ihr könnt. Weil der Punkt ist, die Wand war extrem steil, das weiss man, und sie war glitschig und voller Dornen. Also die Philister haben nie und nimmer damit gerechnet, dass die zwei überhaupt lebend hier raufkommen. Darum waren sie so höhnisch. Wir lesen weiter. So töteten Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Das bedeutet, es ist ein kleines Feld, ungefähr von einem Drittel von einem Fußballfeld. Da brach im Heer der Philister Panik aus. Sowohl im Lager als auch auf dem Feld, unter den Wachposten und den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle anderen und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Also das hat sich verbreitet wie ein Windeseile. Das hat sich verbreitet, dass der Wachposten angegriffen worden ist. Und überall, unten im Land Michmas, in dem Gebiet, überall, wo die Soldaten verteilt gewesen sind, das war ja nicht nur auf dieser Fläche bei dem Wachposten gewesen, hat man gewusst, wo der Saul, der mit den Kriegern, der mit den Israeliten, der hat angegriffen. Und jeder hat gewusst von den Philister, hey, halt mal, die haben doch einen Gott, der lebendig ist. Und durch das Erdbeben ist es begünstigt worden, dass die Leute, die Philister, dermassen Angst bekommen haben und eigentlich geschlagen worden sind. Zwei Mann haben den Wachposten außer Gefecht gesetzt. Und ich habe uns hier ein Bild mitgebracht. Und zwar siehst du hier, da ist das Gebiet Gibea. Und da oben siehst du Geba. Da hat Israel gelagert. 600 Männer. Und da in Michmas, da sind die Philister gsi. Und soll ich dir sagen, wie viel das die hatten? Die haben 30'000 Streitwagen gehabt, 6'000 Ritter plus Krieger wie Sand am Meer. Also da haben sich zwei Lager sind da gegenüber voneinander gsi, wo völlig im unverhältnismäßige Gleichgewicht war. Und das Krasse ist, dass der Jonathan, der hat ja eigentlich den Krieg angezettelt. Wegen ihm sind ja die Philister hässig geworden, weil er rebelliert hat. Und jetzt macht er etwas, nämlich er geht wieder einen Wachposten angreifen und er bringt wieder Menschen um. Und da habe ich für mich so gedacht, hey, das ist eigentlich Selbstmord, was der gemacht hat. Das ist eigentlich völlig idiotisch. Und das Paradoxe an dem Ganzen ist übrigens, und das haben wir gelesen miteinander, er hat nicht einmal gewusst, ob Gott ihm dabei helfen wird. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, im Vers 6 haben wir gelesen, wir lesen es nochmal miteinander. Komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen. Das hat der Jonathan zu seinem Waffenträger gesagt. Und dann sagt er, vielleicht, hallo, vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Ja, okay. Was jetzt denn? Gott kann nicht, vielleicht und überhaupt und sowieso. Was läuft mit dem? Ich habe für mich habe ich so gedacht, hey, was hat der Waffenträger gedacht? Weil er sagt ja zu ihm, vielleicht wird Gott handeln. Nichts kann Gott behindern. Ganz ehrlich gesagt, das ist eine spirituelle Schizophrenie. Nichts anderes. Das ist birrenweich, das ist blöd, das ist dumm, das kannst du doch nicht bringen. Und ich habe mich gefragt, hey, was hat er studiert? Was hat der Jonathan studiert? Und dann habe ich für mich so überlegt, okay, könnte es echt sein? Ist es echt möglich, dass vielleicht Gott den Plan dass Gott den Jonathan durch den Plan inspiriert hat oder dass Gott das Ganze initiiert hat. Und dann habe ich mir aber weiter überlegt, vielleicht ist es auch so, dass sich der Glaube nämlich genau so anfühlt. Vielleicht, und ich weiß, dass Gott mir immer hilft. Ich weiß, dass Gott da ist. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Kennst du das? Du betest zu Gott und du sagst, Gott, ich bin krank. Ich habe keine Finanzen. Ich habe keinen Partner. Ich stecke in einer Sucht. Und du betest und du glaubst und du weißt und du denkst, ziemlich sicher wird Gott mir helfen. Er liebt mich ja, er kennt mich ja und er wird mir helfen. Er weiß ja, dass ich gerne einen Partner hätte. Gott sagt ja, es ist nicht gut für den Mensch, wenn er allein ist. Er weiß ja, dass ich einen Job brauche, weil ich meine Finanzen aufbessern muss. Er weiß ja, dass ich Gesundheit brauche. Er weiß ja, wie wichtig für mich das ist, dass ich aus dieser Sucht rauskomme. Und auf die andere Seite denke ich, weiß, dass Gott alles kann, aber macht das wirklich? Hilft er mir wirklich in dem Problem, in dem ich jetzt gerade bin? Und wir stehen so oft wie in einem Spagat. Auf der einen Seite wissen wir, Gott ist genial, er ist gut, er kann so machen und zack, bumm, ein Wunder geschieht. Und auf der anderen Seite wissen wir aber, vielleicht wird Gott helfen. Wir können nicht sicher sein. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich im Face-to-Face bin. Da kommen Menschen und sie erwarten Gebet. Sie haben grosse Erwartungen an Gott, so wie ich ja auch. Und wir beten zu einem Gott, wo wir genau wissen, hey, der kann alles, 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 alles. Es ist ihm nicht unmöglich. Und trotzdem ist da immer noch das Vielleicht. Und das nicht wissen, wenn, wie, wo. Kennst du das? Doch im Jonathan sein Beispiel. Er ist ein Mann, der einen kühnen Glauben hat und einen kühnen Glauben auch lebt. Die Kühnheit ist nicht zu fehlen von Unsicherheit oder von Mehrdeutigkeit. Kühnheit ist das, wenn du sagst, mein Glauben ist grösser an einen Gott, wo seine Verheißungen, seine Versprechungen an mich und an, wo er hat in seinem Wort wahr macht, als meine Zweifel, als meine Ängste, als mein Vielleicht. Das bedeutet Kühnheit. Und der Jonathan, Gott hat dem Jonathan versprochen, respektive seinen Vorfahren, er hat ihm versprochen, hey, ich führe dich in ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo das Beste vom Besten ist. Ich gebe dir das Beste vom Besten. Und da war nicht die Rede von Wiederunterdrückung, von Wiedergefangenschaft wie hier in Ägypten. Und das hat dem Jonathan ihnen einen heiligen Zorn ausgerufen. Und darum hat er in seinem Vielleicht ihnen mutig gehandelt. Und es war nicht schizophren und nicht paradox von ihm, sondern in seinem Vielleicht ihnen hat er mutig gehandelt und ist mutige Schritte gegangen. Vielleicht bist auch du heute Abend da. Und du weißt wie der Jonathan, dass Gott alles kann. Dass er ein Gott ist, wo ihm ist nichts unmöglich. Aber du steckst in einer Situation rein. Du ganz persönlich, du hast ein Problem. Du bist eben vielleicht in einer Sucht. Oder familiär läuft es nicht rund. Oder im Job bist du irgendwo, es klemmt und drückt und dein Problem facest du und das macht dich fertig. Oder aber, du siehst in deinem Umfeld ein Problem. Du siehst, da ist Not, da ist Elend, da ist Missbrauch, da ist Gewalt rum. Und du weißt eigentlich, dass das nicht okay ist. Du weißt, ich bin zu der Freiheit berufen. Das ist ein Versprechen von Gott und nicht für Sklaverei. Du weißt eigentlich, dass du solltest oder dürftest frei sein. Und du weißt, dass vielleicht auch das Mobbing bei dieser Person, die du siehst, oder die Gewalt in dieser Familie, dass das nicht okay ist. Und du möchtest aufstehen innerlich, aber du weißt irgendwie nicht wie. Und dann fängst du an, dein Vielleicht fängt an laut zu schreien. Und dann denkst du, okay, komm, wenn es dich angeht, ja, das geht schon irgendwann vorbei. Und genau, meine Finanzen kommen schon irgendwie wieder in Gang oder meine Sucht oder was auch immer. Und du bleibst in dieser Unterdrückung, du bleibst in dieser Gefangenschaft inne, weil du nichts dagegen machst. Oder bei deinem Nachbarn, du siehst, es ist Gewalt da, aber du getraust dich und denkst, ach, komm, weißt du was, ich schaue da gar nicht her, weil es macht mich eh fertig und ich darf mich doch nicht einmischen und überhaupt und sowieso. Aber du weißt innerlich, hey, wenn du jetzt nichts machst, wenn wir jetzt nicht aufstehen, wenn wir jetzt nicht etwas machen, sind wir eigentlich nicht besser als die Männer, die nicht in den Krieg gezogen sind, die sich in den Löchern versteckt haben. Sind wir eigentlich nicht besser, wie die 600, die in diesem Lager gehockt sind und Däumchen getrüllt haben und denkt, ja komm, weißt du was, irgendeiner steht dann schon mal auf und macht irgendetwas. Die Israeliten, die sind definitiv vor einer unüberwindbaren Realität, haben die müssen facen. 600 gegen 30'000, nein, ich würde sagen fast 50'000, weil es sind ja mehr als 30'000. Wie willst du das gewinnen? Keine Chance. Das ist wie wenn die Schweiz würde gegen die grosse Atommacht Korea kämpfen. Utopie, es geht nicht. Es ist unmöglich. Menschlich gesehen, vergiss es. Der Jonathan und sein Waffenträger aber, die haben geglaubt, dass Gottes Möglichkeit trotz allem, trotz ihrem Vielleicht grösser ist und sie haben sich nicht einschränken lassen von ihren Möglichkeiten. Obwohl sie gar nicht gesehen haben, wie es rauskommen wird. Und wenn wir vor Situationen stehen, wo wir nicht wissen, wie wir die handeln sollen, weil sie einfach zu gross sind für uns, persönlich oder eben im Umfeld, wo du siehst, da ist Not, da ist Elend, da ist Leid, dann ist es an uns, zum mutigen Schritt machen, zum Schritt machen im Glauben. Dass wir Bereitschaft haben und Mut aufbringen, Schritt zu machen, auch wenn wir nicht sehen, woher das mal laufen, weil wir wissen, hey, wir haben einen Gott, der für uns ist. Und ich habe einen kurzen Clip mitgebracht, der das hammerscharf veranschaulicht, was es bedeutet, mutige Schritte ins Leere rauszumachen. Kühn handeln. Und trotzdem ist da ein bestehender Zweifel. Das beißt sich nicht. Da ist eine Koexistenz da, ja. Aber wenn du mutig handelst und einen Schritt rauswagst, dann heisst das nicht, dass du gleichzeitig nicht auch, dass es nicht auch Angst und Zweifel kann auslösen. Das ist, irgendwo ist der Glaube ein bisschen so. Wenn du mutige Schritte machst, kann es sein, dass du trotz allem zweifelst. Und das ist okay, das ist nicht falsch. Die Frage ist, machst du den Schritt? Weil, schau, die Israeliten haben den Kampf gewonnen. Das kannst du weiter nachlesen, wenn du den 1. Samuel 14 ab dem Vers 15 weiterlesest. Sie haben den Kampf gewonnen. Wieso? Sie haben den Kampf nicht gewonnen, weil der König den Kampf gewonnen hat, weil der Jonathan so mutig war, weil Krieger so gut gekämpft haben. Sie haben den Kampf gewonnen, weil Gott den Sieg geschenkt hat. Und Gott hat den Sieg geschenkt an aneinanderreihende Ereignisse. Dem Jonathan hat mutig den Schritt gemacht und alles andere ist ins Rollen gekommen. Und das ist bei uns eigentlich nicht anders. Weil du musst wissen, die Israeliten, die haben Überläufer gehabt. Das bedeutet, sie haben Leute, Israeliten selber, haben für die Philister, für das Philisterheer gekriegt. Sind für die Philister am Kämpfen gewesen, gegen Israel. Und wo sie gemerkt haben, hey, da ist Gott im Spiel, wo sie gemerkt haben, hey, da läuft etwas, Gott hat etwas ins Rollen gebracht, haben sie den Spiel umgekehrt und sie haben gegen die Philister gekämpft. Plus das Erdbeben, das eben noch stattgefunden hat, alles hat sich irgendwie so mega gewaltig ergeben und das hat Gott ins Rollen gebracht. Aber er hat Leute gebraucht, wie ein Jonathan, der mutige Schritte gemacht hat. Weil es hätte können sein, der Jonathan hat nicht gewusst, was er auslöst, was für eine Kette die Reaktion, dass das bringt. Er hat nicht gewusst, ob er wird überleben. Aber er hat einfach die Nase voll gehabt von dem Unterdrücktsein, von dieser Gefangenschaft. Und das sollten wir auch. Wenn wir merken, dass wir irgendwo drin stecken oder wenn wir irgendwo sonst einfach Unrecht sehen, sollten wir auch die Nase voll haben. Sollten aufstehen und sagen, so, und jetzt hilfst du mir. Du zeigst mir jetzt den nächsten Schritt. Auch wenn es so wie vorher beim Clip nicht zu sehen ist, wo ich herlaufe. Ich sage es nochmal. Mutig, kühner Glauben, das beißt sich nicht mit Angst und mit Zweifel, wo trotz allem, mit dem vielleicht, wo trotz allem da ist. Ich möchte dir einen jungen Mann vorstellen, den Iqbal Masih. Der hat auch so eine Kettenreaktion ausgerufen. Und zwar steht er für die Abschaffung von Schuldknechtschaft. Der Iqbal, der musste 12 Stunden am Tag den Teppich knüpfen und er war oft an so einen Stuhl angebunden. Unter katastrophalen Bedingungen musste er arbeiten. Arbeiten, krüppeln, arbeiten, als Kind. Und er war mit 12 etwa so gross wie ein 6-Jähriger. Er hat immer wieder versucht, aus dieser Fabrik rauszuflüchten. Aber er hat es nicht geschafft. Und immer wieder ist er geschnappt worden. Und immer wieder brutal und krass bös bestraft worden von seinem Chef. Irgendwann hat er es doch gepackt. Und mit 10 hat er das erste Mal in die Schule. Zudem hat er sich engagiert. Überall auf der ganzen Welt ist er an Schule gegangen und hat von seinem Leben erzählt und hat sich engagiert gegen die Schuldknechtschaft, die eigentlich schon längstens verboten ist. Und eins hat es anders gegeben. Ein mutiger Schritt, immer und immer wieder versuchen zu flüchten. Schlussendlich hat er können, durch seinen mutigen Schritt, den er gegangen ist, Tausende von Kindern aus der Sklaverei befreien. Weder der Iqbal noch der Jonathan haben am Anfang von ihrem Reis, von ihrem mutigen Schritt, von ihrem Vielleicht und trotzdem im Wissen, Gott kann, gewusst, was sie auslösen. Und ich glaube, Gott wünscht sich von ganzem Herzen auch für dich und für mich, dass wir mutig sind, dass wir uns herausfordern lassen, dass wir uns ein Vielleicht Gott herstricken und sagen, da bin ich, brauch mich. Brauch mich. Hilf mir, dass ich einen mutigen Schritt vorwärts gehe. Hilf mir, dass ich das, was ich fesse, wo mich unterdrückt, wo mich gefangen hält, dass ich das endlich los wird. Und bete zu deinem Gott. Er wird dir zeigen, was für Schritt. Nur schon das ist ein mutiger Schritt, wenn du das erkennst und auch tust. Nur schon das ist ein mutiger Schritt, wenn du sagst, Jesus, mein Nachbar, Jesus, mein Chef, Jesus, meine Arbeitskollegen, Jesus, der Bettler auf der Straße, hilf ihm, geh zu einem Herrn. Versuch mit Gott den mutigen Schritt zu machen. Du glaubst nicht, was das auslöst. Weil Gott sagt, du bist Salz, du bist Licht. Salz und Licht, wenn wir Salz sind, sind wir dazu da, zum Reden, zum andere Menschen ermutigen. Wenn wir Licht sind, sollen wir anziehend wirken. Und das Coole ist, schau, ich habe immer Angst. Ich denke dem viel, hey, weißt du, es bringt ja gar nichts. Es bringt gar nichts. Oder wenn ich zum Beispiel mich mit Jockey voll stopfe, dann denke ich, ja, komm, weißt du was, ich höre den Mann auf mit dem. Nein, wieso? Wieso warten? Es ist wie eine Sucht. Wieso warten denn? Wieso weiter? Weil es ist mir ja dann nicht wohl, wenn ich Jockey frisse wie ein Double. Weißt du, was ich meine? Wieso warten? Wieso weiter in dieser Unterdrückung, in dieser Gefangenschaft leben? Oder wenn ich einen Bettler sehe auf der Straße, mir verreisst das Herz, ich kann es nicht sehen. Und ich schaue am liebsten weg und ich denke, hey, weißt du was? Nein. In Barcelona habe ich eine Bettlerin gesehen, nur mit einem Arm, eine ältere Frau. Die war auf der Straße, war mitten in der Straße, war geknündelt und hat bettelt. Hey. Und ich laufe an dieser vorbei und denke, oh mein Gott, Jesus, hilf, 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 hilf. Nachher, als wir wieder zurückgekommen sind, habe ich gedacht, hoffentlich ist die nicht mehr da. Ich bin ganz ehrlich, hoffentlich ist die nicht mehr da, ich habe sie nicht gesehen. Sie war tatsächlich nicht mehr da. Und irgendwie schaue ich umeinander und plötzlich sehe ich sie in einem Ecke am Brüllen. Meinst du, ich werde zu dieser Frau her? Nein. Und könnt ihr sagen, warum nicht? Weil ich das Gefühl habe, es bringt nichts. Die versteht mich sowieso nicht. Und wenn ich von Jesus oder von Gott rede, sagen sowieso alle ja, ja, ja. Und dabei nützt es gar nichts. Es nützt nichts, wenn ich mit ihr rede. Wenn ich ihr Geld gebe, muss sie es sowieso abgeben. Ich bin mir vorgekommen, wie wenn ich das Meer oder den Ozean mit dem Löffel würde auslöffeln würde. Es bringt nichts. Aber es ist nicht wahr. Wenn ich Not und Elend sehe, bei anderen, in meinem Umfeld, wo auch immer ich bin, habe ich eine Verantwortung. Gott möchte dich brauchen für seine Ziele. Gott möchte, dass wir mutig sind, Schritt machen. Weil, wie gesagt, ich muss nicht den ganzen Berg anschauen, sondern ich kann vertrauen, dass Gott eine Kettenreaktion auslösen wird und dieser Frau helfen wird. Durch andere Menschen wieder. Ich muss nicht den ganzen Berg anschauen und das ist oft mein Problem. Ich weiß nicht, wie es du siehst, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber lasst uns mutig sein, lasst uns Schritt gehen, lasst uns gebrauchen von Gott. Das beste Beispiel ist Gott selber. Er hat sich brauchen lassen für seine Ziele, für seine Zwecke. Er war sich nicht zu schade gewesen. Mega krass. Jesus selber als Nobody. Vor einem Herodes, vor einem Pilatus. vor dem Hohen Rat, vor der Elite der damaligen Zeit. Er ist gekreuzigt worden. Als Verbrecher, man hat ihn verhöhnt, man hat ihn verspottet. Aber Jesus hat gewonnen. Gott hat gewonnen. Gott hat für dich und für mich hat er sich brauchen lassen, damit die Brücke geschlagen werden kann, damit Jesus Christus dein Retter, dein Erlöser kann sein. Und das ist unglaublich cool. Und glaub ja nicht, dass Jesus nicht auch in diesem Spagat gestanden ist, in dieser Schizophrenie, in diesem Paradox. Jesus hat im Garten Gethsemane, bevor er verhaftet worden ist, hat er gebetet und er hat gesagt, hey Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Er ist den mutigen Schritt gegangen. Du kannst jetzt sagen, ja, er war Gott. Logisch ist er Gott, aber er war hundertprozentig Mensch. Und er weiß ganz genau, was es heisst, wie sich das anfühlt. Gott kann alles, mein Vater kann alles. Aber ich weiß nicht, wie er es macht und vielleicht und überhaupt und sowieso. Aber er ist den mutigen Schritt gegangen, damit du und ich eine Rettung haben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du frei sein darfst. Ich weiß nicht, hätte ich jetzt mehr angesprochen, dass du vielleicht noch gefangen bist mit irgendetwas, dass du ein Problem facest oder keine Ahnung. Oder hätte ich eher angesprochen, dass du in deinem Umfeld nicht rumschaust, dass du lieber wegschaust. Oder dass dich das überfordert, ich weiß es nicht. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass, wenn wir Jesus kennen, dass wir mutige Schritte gehen. Mutige Schritte und darauf vertrauen, hey, Gott ist grösser als meine Gedanken, als mein Verstand. Und anfangen zu beten und sagen, okay, Jesus, jetzt will ich dich spüren. Hey, ein Heer von 600 zu über 30'000. Das ist menschlich gesehen unmöglich. Also wenn Gott das beim Jonathan gemacht hat, wenn Gott das im Alten Testament gemacht hat, wenn Gott das bei Jesus gemacht hat, wird das auch bei dir und bei mir machen. Und so wie es vorher gesagt worden ist, der glimmende Docht, wenn du dich jetzt vielleicht auch so fühlst, als nur noch ein kleines Lichtchen, wo eigentlich aber dazu berufen ist, zu einem riesen Fackel sein in dieser Welt, dann lass dich anstecken, lass dich neu anstecken von Gott, lass dich neu entzünden, weil Gott möchte dich brauchen. Und ich sage dir, wenn du Nein sagst, Gott wird dich nicht zwingen. Wenn du Nein sagst, dann braucht er jemand anderen. Er hat seine Augen überall und er wird Menschen brauchen. Nämlich die wollen, weil Gott manipuliert dich nicht. Du bist keine Marionette, du hast einen freien Willen. Und das ist so cool. Und darum folge ich dem Jesus auch nach. Es kommt mir nicht in den Sinn, irgendeinem Führer nachzufolgen, der mir sagt, dass ich zu tun habe. Ich entscheide ja schließlich selber, oder? Ich bin selber alt. Nein, ist ein Witz. Aber weißt du, was ich meine? Du darfst entscheiden, ob du dich recht brauchen lässt von Gott. Und lass uns für das beten. Lass uns aufstehen. Lass uns in den Worship einsteigen und ich bete noch. Genau. Und dann streck dich dem Jesus her und sag, sag ihm das, was du willst sagen. Ich muss dir nicht sagen, was du ihm sagen möchtest. Okay? Also. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist. Ich danke dir, dass du in allen meinen vorausgegangen bist. Ich danke dir, dass du dir nicht schön und nicht schade gewesen bist, um für uns am Kreuz zu sterben. Ich danke dir, dass du dir nicht schön und nicht schade gewesen bist, um diesen Schritt zu gehen, um in das mutige Nowhere rauszulaufen. Ich danke dir, dass du einen Jonathan gebraucht hast. Ich danke dir, dass du auch uns brauchen willst. Und ich danke dir, dass du uns Mut schenkst. Mut, in die Freiheit zu kommen, für uns selber. Aber auch Freiheit zu bringen in einer dunklen Welt. In einer Welt, wo dringend dein Licht braucht. Wo dringend deine Freiheit braucht. Wo deine Verheißungen muss kennen. Wo Identität muss stattfinden. Wo einfach darf wissen, hey, da ist ein Gott, der mich liebt. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du mir ganz persönlich hilfst, meine Augen nicht zu verschliessen, weder vor meinen Problemen noch vor denen von meinen Nächsten. Hilf mir zu erkennen, dass ich nicht Gott sein muss, dass ich nicht alles abdecken muss, sondern dass du der bist, der das macht und mich lediglich brauchst für ein bisschen, für das, was du willst. Ich danke dir für in die Kettenreaktion, die ausgelöst wird durch den Glauben, durch die Bereitschaft und durch den Mut.